ARD.
Ich war auf einem Mädchengymnasium am Ende. Da muss ich sagen, da habe ich einiges für das Leben gelernt. Das war die harte Schule. Also eine Schule mit mehreren hundert Frauen ohne Männer, das ist schon eine Ansage.
Ich muss eine Sache vorwegschicken, mir tut das Alter sehr gut. Also je älter ich werde, desto mehr sage ich, okay, jetzt fühle ich mich auch attraktiv oder so. Das könnte ich heute sagen. Damals würde ich das jetzt nicht so unterschreiben.
Eine ältere Geschichte ist zum Beispiel, Gülcan und Colleen ziehen aufs Land. Das war zum Beispiel auch meine Idee. Ich dachte mir, das, was Paris und Nicole da in Amerika machen, das müssen wir doch hier in Deutschland machen. Wer ist denn hier gerade die deutsche Paris Hilton in Deutschland?
Hast du auch eine Kuh befruchtet?
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Daniel Boschmann
und
Gülcan Kamps.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Gülcan, wie war deine Woche? Ist schon eine Woche rum.
Krass. Gibt's ja gar nicht. Eine Woche rum.
Wie die du, Zeit vergeht.
Ich hab mich gar nicht umgezogen. Ich hab einfach mal gedacht, das ist einfach, das sieht so schick aus. Das lasse ich mal so. Na ja. Hoppla.
Stimmt, stimmt. Du siehst sehr gut aus.
Oh, vielen Dank, Daniel. Das kann ich nur zurückgeben. Du siehst sehr sportlich aus. Mir ist eben auch aufgefallen, bevor wir uns hingesetzt haben, wie groß du bist. Du bist ja ein Riese.
Nein. Das also erstmal, ich bin knapp 1,90 und habe heute Schuhe, so Turnschuhe mit einer hohen Sohle an. Also 1,90.
Du hattest früher keine hohen Schuhe an, die es damals gab, als wir jung waren.
Nee, die habe ich
Männer
ausgelassen.
Die Männer haben die auch angezogen.
Ja, die habe ich ausgelassen. Ich war eher dann, zu dem Zeitpunkt war ich so ein, ich hatte so die
wie
braunen.
Wie warst du denn in der Schule? So, was warst du denn für ein Typ? Oh, das wird jetzt spannend.
Also, es würde dich überraschen, ich war immer der Klassenclown.
Echt?
Also ich war aber auch gleichzeitig immer Klassensprecher.
Ach, cool.
Immer. Also ich wollte auch immer eine Funktion, also ich wollte auch schon irgendwie
einen Job haben.
Ja, nee, klar, also schon auch eine Verantwortung übernehmen, hatte ich auch schon Bock drauf und irgendwie für was einstehen. Ich war der lustige Laute. Ich war auch leider so einer, der so ich habe geschnipst beim Melden. Doch, das leider. Das habe ich mir dann abgewöhnt. Zum Glück hatte ich genug Freunde, die mir das nicht übel genommen haben. Doch, das war schon peinlich. Also ich war
du
schon.
Du hast geschnipst, weil du einfach deine Emotionen und deine Worte nicht bei dir behalten konntest.
Es ging mir nicht schnell genug.
Es ging dir nicht schnell genug. Aber das ist ja eine witzige Kombi, also Klassenclown zu sein und auch Klassensprecher. Das ist ja eine ganz, ganz seltene Kombi. Normalerweise sind Klassensprecher eher entweder Nerds gewesen oder sehr Beliebte. Aber du warst beliebt und Klassensprecher und der Unterhalter. Also du hast eine Multifunktionsaufgabe in der Klasse gehabt.
Und,
anstrengend.
Und Nerd auch. Also ich habe ja auch so Sammelkarten. Also was heute Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon ist, habe ich ja früher. Ich habe auch Magic gespielt. Also es war eigentlich die Mutter aller Kartenspiele. Kennst du dieses Magic-Ding?
Bei mir waren es Sticker.
Also hatte ich auch.
Wir hatten Sticker-Alben. Jungs hatten Sticker-Alben.
Ja, hatten wir auch.
Stimmt,
mein
doch, klar.
Mein Kumpel Björn und ich.
Natürlich. Man hat dann sich dann auf dem Pausenhof getroffen. Oh Gott, ist das uncool.
Hattest du Glitzis und Fellies?
Natürlich. Und ich fand die Fellies immer richtig toll, die man so anfassen konnte, diese Plüsche. Ich hab manchmal einfach, wenn ich im Unterricht nicht zuhören wollte, habe ich mein Sticker-Album aufgemacht und meine Plüschsticker gestreichelt, um mich irgendwie so zu beruhigen.
Wenn ich heute höre, dass man für alles ein Label braucht, also weiß nicht, zwischendurch hieß es ja metrosexuell oder so, das haben wir damals einfach aus der Hüfte gemacht. Weil doch völlig egal, ob du Junge oder Mädchen bist oder irgendwas dazwischen, du hast halt dann so ein dusseliges Stickeralbum gehabt.
Oder Schnuller hatte man auch im Hals,
Schnuller
die man getauscht hat oder die man sich gegenseitig gezeigt hat. Die gab es in verschiedenen Größen, warum auch immer gab es Riesenschnuller, kleine Schnuller.
Surferketten. Diese eckigen Muscheln.
Ja. Weißt du, was es jetzt wieder gibt? Die Tattoos am Hals.
Nein.
Die Mädels getragen haben. Meistens auch die Mädels, die Wendy gelesen haben. Die hatten auch diese Tattoo-Halsbänder. Und die gibt es jetzt wieder bei den kleinen Mädchen. Die haben genau diese Halsbänder. Das ist so niedlich.
Stark.
Ach, das ist Wahnsinn.
Schule, würdest du heute wieder, also Schule, ist das so ein Thema, das du gute Erinnerungen hast oder nicht so gut?
Die Schulzeit ging so wahnsinnig schnell. Also ich habe da gar nicht so eine. Für mich war das die schnellste Zeit in meinem Leben, weil viele ja sagen, oh mein Gott, diese Zeit ist nicht vergangen. Für mich war das so, ich habe das Gefühl, ich wurde eingeschult und hatte dann mein Abi am nächsten Tag in der Hand. Also so hat es sich für mich eingefühlt. Und ich war auf einem Mädchengymnasium am Ende. Da muss ich sagen, da habe ich einiges für das Leben gelernt. Das war die harte Schule. Also eine Schule mit mehreren hundert Frauen ohne Männer, das ist schon eine Ansage.
Ist das ein Konzept, was du gut findest heute noch?
Also ich finde es schon besser, wenn es gemischt ist. Also ich würde jetzt sagen, ich würde jedem Kind oder jedem Menschen empfehlen, auf eine Schule zu gehen, wo Männer und Frauen zu Gast sind und nicht nur Frauen. Es war schon, also das war wie so ein, es war früher ein Kloster und wie auch immer. Und dann ist es irgendwann zu einem Mädchengymnasium geworden und dann ist es so geblieben. Und da waren, es waren Jungs auf dieser, es war nicht so, dass Jungs nicht erlaubt waren. Drei Jungs oder Männer haben sich dort auch so verirrt.
So Quotenjungs,
die dann auch auf die Schule durften. Aber letztendlich war ich dann nur mit Frauen im Alter zwischen, ja, 15, 16, 17, 18, 19.
Aber das religiös, also war das, wenn du sagst, war ein Kloster, ja, war das eine katholische Schule?
Das war, genau, war früher so, aber danach war es, also dann später nicht mehr. Es war früher so, also es war vor mehreren hundert Jahren eine katholische Schule und dann ist es irgendwie, ist einfach ein Mädchengymnasium geblieben. Was schreibst du denn da gerade auf?
Ich habe eine Lektion von letzter Woche ist, ich habe so viele Fragen zwischendurch und ich habe immer Angst, dass ich das vergesse. Deswegen schreibe ich mir Sachen auf, die ich von dir unbedingt wissen will, bevor ich sie liegen lasse. Aber jetzt sind wir im Kontext Schule.
Ja, das ist auch mein Konzept heute, Daniel, weil es ist mir letztes Mal auch ein- und aufgefallen, dass ich, während wir gesprochen haben, in deinen Sätzen noch 18 Fragen hatte und die dann bei der nächsten Situation, als wir dann bei der Banane gelandet sind, komplett verpufft sind, weil die Banane hat mich dann rausgebracht. Dein Ekel, was für ein Obst magst du denn gerne, wenn du Bananen hast?
Oh, also ich liebe Erdbeeren und jetzt kommt mir keiner. Erdbeeren ist eigentlich eine Nuss oder so. Ja. Für mich ist Erdbeere eine Frucht. So. Ich liebe Äpfel auch. Auf ein paar reagiere ich allergisch, so diese Kreuzallergien, also so die sauren Grünen nicht immer, aber die roten kann ich gut essen. Ich esse sowieso gerne Obst, also weiß ich nicht, Ananas finde ich auch total lecker, nicht auf einer Pizza, aber so als Obst. auch schwierig wegen Histamin, du siehst, ich bin ein Allergieopfer.
Ja, du, aber letztendlich, du kannst dich ja theoretisch hypersensibilisieren lassen. Ne?
Habe ich alles versucht.
Hast du schon hinter dir?
Birke und was war, und Erle, die ganzen Frühblüher habe ich alles schon versucht.
Also ich habe das tatsächlich auch schon gemacht. Ich hatte auch einige Allergien, habe dann diese Hypersensibilisierung gemacht. Wenn du monatlich zum Arzt gehst, deine Spritze bekommst, also mit dem Inhaltsstoff, gegen das du dann allergisch bist. Bis jetzt, muss ich sagen, hat es ganz gut funktioniert, aber bei manchen Leuten funktioniert es.
Bei mir wächst es vielleicht raus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren können.
Ja, und neue kommen dazu. Also es passiert ja auch mal wieder Allergiker.
Das zum Glück nicht.
Die meisten sind ja dafür anfällig, ne, dass dann dies und das dazukommt.
Zum Glück nicht. Also die ganzen Kreuzallergien, die habe ich alle sowieso schon gehabt. Also das Sammelbuch war komplett voll.
Super.
Jetzt streiche ich langsam raus. Ich habe aber noch Fragen zur Schule.
Ja, ich hatte schon mal einen allergischen Schock.
Hattest du?
Fällt mir gerade ein. Ja, nach der Spritze.
Anaphylaktischer Schock heißt das, glaube ich.
Genau.
Ne? Man soll dann ja nämlich, wenn man so Spritzen bekommt, soll man ja noch in der Praxis bleiben. Macht man nicht, ne?
Also das ging wirklich, ich weiß nicht, ob es über ein Jahr oder drei Jahre ging. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Es ist schon wirklich lange her. Ich war da Ende 20. Wie lange diese Hypersensibilisierungsphase ging. Und ich bin immer gegangen. An dem Tag, wo ich diesen Schock erlitten habe, der Arzt meinte zu mir, ne, Sie wissen ja, Sie müssen hier immer warten. Und der hatte mich beim Rausgehen erwischt. So. Ich so, ja, klar, ich warte ja auch. Und dann habe ich mich auch hingesetzt und habe gemerkt, dass meine Finger kribbeln. Also meine Brust hat, also hier, also die Lunge hat irgendwie gekribbelt. Dann habe ich gemerkt, dass mir heiß wurde, dann wurde mir kalt. Dann hat sich mein Blickfeld so, also eingeengt, es wurde, ich habe dann wie in einem Tunnel rein, ich so, oh mein Gott, was ist das denn? Und dann habe ich angefangen zu niesen, mehrfach hintereinander.
Nein.
10, 20 Mal habe ich genossen und dann kam der Arzt, war gerade schon am, bei einem anderen Patienten und meinte, wer hat hier so oft hintereinander genossen? Und dann hat er schon gesehen, dass ich einen Schock habe. Absolutisch habe ich gedacht, ich so, wow, gut, dass ich heute hier geblieben bin.
Ja, und dann? Adrenalinspritzen oder
genau,
was?
Genau, dann bekommst du eine Spritze.
Wie bei Pulp Fiction in den Brustkorb. Bam!
Ganz genau, so mit Anlauf auch. Nee, also die haben mich erstmal hingelegt und ich habe was zu trinken bekommen und dann gab es eine Infusion und dann musste ich erstmal liegen bleiben. Es passiert auch grundsätzlich nichts, wenn man im Behandlungszimmer ist und bei den Ärzten bleibt. Wenn man in dem Zustand irgendwo im Wald gerade rumläuft oder nach Hause oder im Bus sitzt oder am Auto, also ich wäre ohnmächtig geworden, ohne Hilfe.
Und wenn du dann hinfällst, kann das ja schlimmste Schäden haben.
Absolut. Und wenn du im Auto bist und fährst, was ich auch 100-mal gemacht habe, also ich kann wirklich sagen, das war nicht gut von mir. Das war auch kein gutes Beispiel, kein gutes Vorbild. Und das sollte man nicht machen, wenn man diese Spritzen bekommt, wirklich in der Arztpraxis warten.
Man denkt ja immer nur an sich, was soll mir schon passieren, aber du sagst ja gerade richtig, deine Entscheidung hat ja sofort Auswirkungen auf alle anderen.
Absolut,
natürlich. Im Straßenverkehr. Im Miteinander. Ich muss kurz husten, Entschuldigung.
Ja, bitte. Daniel,
Wenn ich dich jetzt hier verlasse, nee, ich habe so, das ist so immer zwischendurch ein bisschen Allergie. Ansonsten geht's.
Wir beide hier so voll die Nerds.
Alte Leute unterhalten sich über ihre Krankheiten. Herzlich willkommen.
Hast du auch Rücken? Nee, aber hast du sonst wie Wehchen? Eigentlich nicht, oder?
Also, ich habe mir zweimal die Achillessehne gerissen, links. Kann ich nicht empfehlen.
Bitte nicht beim Tennis.
Nee, beim Fußball und, also das erste Mal beim Fußball.
Oh nein. Gerissen?
Gerissen ist kein cooles Gefühl.
Da kannst du doch gar nicht auftreten.
Nee, also es ist, also das war in so einer Futsalhalle in Frankfurt, ich glaube es war 2013. Das ist so ein überdachte, so vier Indoor-Courts und da, es war unfassbar laut in dieser Halle. Man schreit, du kennst das ja, wenn Fußball oder überhaupt Sport ist ja laut. Und wir haben geschrien, la la la, und dann auf einmal macht's Patsch und ich liege am Boden. Und ich denke, ich bin gefoult worden und drehe mich quasi im Fallen um und will gerade eben jemanden anschreien, weil ich gedacht habe, wieso foulst du mich hier so? Und erst in dem Moment merke ich, dass die ganze Halle still ist. Und dann nehme ich meinen Unterschenkel so in die Hand und komme mal jetzt auf mein Handgelenk. Und dann schüttel ich so mal mit dem Schienbein und dann macht der Fuß das hier. Also so schlackert rum, ohne irgendwas, dass da was dran ist. Und ich voller Adrenalin und quasi in so einem kleinen Schock, da ist bestimmt nichts. Und im Hintergrund haben schon zwei Kumpels ein Handy in der Hand. Ja, können Sie mal einen Notarzt rufen oder
du
einen
Krankenwagen. Du bist auf den Ball getreten, glaube ich.
Nee, ich bin gerade ausgelaufen.
Wie ist das denn? Wie kann das denn passieren?
Also das ist eine Maximalbelastung in der Sprintsituation gewesen. Und heute weiß man, und das ist eine Folge von meinen Allergien, ich habe als Kind Medikamente bekommen, bei denen man heute weiß, dass sie Sehnengewebe zersetzend sind.
Ach nein!
Darüber hinaus, also nicht nur das, war ich aber auch Skater und war früher in der Halfpipe. Und wenn du in der Halfpipe warst, also du kennst ja diese riesengroße Rampe dann so. Ich weiß nicht, wie gut du informiert bist, aber du hast ja bei Viva gearbeitet.
Ja, Mensch.
Also Halfpipe, da bist man ja oben, wenn du am Curb stehst, fällst du oben, also unten in diesem flachen Bereich vielleicht mal rein ins Flat. Mhm. Und dann werden ja auch die Sehnen permanent überbelastet.
Werden die so stark belastet, da ich stell mir gerade.
Wenn du richtig runterspringst oder was, wenn du aufkommst, sind das ja manchmal Tonnen. Die können ja auch super viel ab. Aber die, ich glaube, und dann habe ich ganz viel Tennis gespielt in meinem Leben und auch alle möglichen Sportarten. Und all das zusammen hat dann irgendwo bei meinem Körper zu einer Sollbruchstelle geführt.
Wahnsinn.
Und dann hat es Patsch gemacht, dann war die Sehne quasi hier oben. Guck mal, ich zeig dir mal die Narbe. Kannst du die sehen? Sieht aus wie eine Roulade von hinten. Siehst du das? Warte mal. Guck mal hier, da. Sieht man das?
Ich sehe es.
Sieht aus wie so eine...
Es sieht aber sehr, sehr zart aus. Ich dachte jetzt, das sieht aus wie so einem Horrorfilm.
Aber guck mal, die ist so lang. Nochmal 9 Zentimeter, würde ich sagen. Und meine Sehne war quasi in der Wade oben. Also man konnte das jetzt auch nicht konservativ regeln. Das musste operiert werden an dem Tag noch. Und dann habe ich eine Dreivierteljahr Reha gemacht mit so einem Astronautenschuh. Vakupet heißen die Teile. Und die jucken andauernd und du hast immer so eine Stricknadel und so. Die sind zwar atmungsaktiv und auch kein Gips, aber trotzdem scheiße.
So ähnlich,
Dreivierteljahr Reha.
Horror.
Ich habe meinen ersten Arbeitstag beim Hessischen Rundfunk wieder. Ich habe bei UFM damals gearbeitet.
Das habe ich oft gehört.
Hast du?
Ja, ich finde, da läuft so Musik, die ich auch, will ich jetzt auch einschalten im Auto.
Und da habe ich meine erste Schicht wieder gehabt und es war die Spätschicht von 18 bis 21 Uhr bei UFM. Und ich hatte noch eine Krücke, weil ich sicher gehen wollte, dass nichts passiert. Und dann geht man, warst du mal im Hessischen Rundfunk zufällig für irgendeinen Job? Da gibt es die Goldhalle, das ist so eine stattliche Empfangshalle, die nennt man so, weil die 4 oder 5, 6 goldene Säulen hat. Sieht sehr schick aus.
Ich dachte, 4, 5, 6 Millionen gekostet hat, sagst du jetzt, die Empfangshalle.
Das weiß ich nicht, aber die gibt es halt schon Ewigkeiten, die nennt man einfach nur Goldhalle und da geht man da runter. Und so um die Uhrzeit, um 21 Uhr ist fast niemand mehr da, maximal der Werkschutz irgendwo, wir sagen der Wachdienst. Aber man geht dann raus und fertig. Und das ist so eine lange Wendeltreppe, wie bei Grace Kelly so ein bisschen, so die 50 Jahre Filme so. Und dann geht man dann so runter und ich schwöre dir, an der letzten Stufe bin ich umgeknickt.
Bitte nicht.
Und habe mir die Achillessehne nochmal gerissen.
Nein.
Nach einem Dreivierteljahr Reha.
Oh,
und dann bin ich dann bin ich hingefallen, also weil der wirklich macht dann halt wirklich nochmal Patsch. Und
es ist doch ein Knall, oder?
Nee, dann war es nur so ein Gnock. Also wie so ein, kennst du diese Klickfrösche von früher noch, aus dem Y-Set oder sowas?
Das so, war das Geräusch
so,
dazu?
So ein so ungefähr. Und dann liege ich da und die Narbe ist auch gerissen und es blutet sofort wieder und ich weiß, die Scheiße ist wieder gerissen. Und dann liege ich da und das ist ein Moment, den den vergesse ich auch nicht.
Nee, das glaube ich.
Das ist ein Moment, den gönnst du deinem schlimmsten Feind nicht, weil du in dem Moment ja weißt, also mehrere Sachen gehen dir sofort durch den Kopf. Schon wieder nicht arbeiten, weil man ist ja dann wieder bettlägerig und muss ja wegen Thrombose und so immer Bein hochholen. Und ich musste mir auch zig Thrombosespritzen ja selber spritzen andauernd im Bauch. Das war irgendwann quasi verhornt irgendwann. Das ist das eine Thema. Das nächste Thema ist Reha wieder. Dann denkt man, ach cool, muss ja nochmal operiert werden, weil es muss ja wieder genäht werden. Und dann die große Sorge, und das passiert alles gleichzeitig, so im Chaos des Kopfes. Oh Gott. Du willst ja auf der Bühne stehen noch. Also mein Beruf ist ja auf der Bühne stehen, ja, und von A nach B gehen. Und wenn dann permanent einer humpeln würde, es kann ja sein, dass ich dann so eingeschränkt bin, dass das nicht mehr geht. Also die Panik war in dem Moment da. Ich war zu dem Zeitpunkt schon mit meiner Frau zusammen, damals noch meine Freundin. Und ich habe sie dann weinend, also wirklich Schreikrampf angerufen. Oh, es ist wieder passiert, es ist wieder passiert. Bla. Ich habe irgendwie gestammelt, aber sie wusste sofort, was los ist.
Oh Gott, wie schrecklich.
Sie war zu dem Zeitpunkt in der Dusche und ist sofort los und mit brennenden Reifen losgefahren quasi. Währenddessen war der Werkschutz bei mir, der mich halt schreien hören, weil ich gedacht habe, es muss ja irgendwie einer helfen, weil ich kam nicht mehr hoch.
Oh Gott.
Und dann kam meine Frau vor dem Notarztwagen an. Das war krass.
Das darf nicht wahr sein.
Ja, und dann wieder, den ganzen Kram wieder. Insofern so viel zu den Blessuren, die man so hat.
Das ist also, die Geschichte habe ich nicht erwartet. Jetzt reden wir so locker flockig drüber, weil es ein paar Jahre her ist. Ja. Aber hast du beim zweiten Mal danach, hast du das einfach so weggesteckt?
Nee, überhaupt nicht.
Ich glaube, ich würde mich sagen, das hört sich an wie so ein mega, mega, also nicht nur körperlicher Tiefpunkt, sondern so, dass du dann gedacht hast, so jetzt habe ich keinen Bock mehr.
Hättest du mich damals gefragt, hätte der Daniel von damals gesagt, hey, ist doch easy, nur eine Verletzung, mache ich doch ganz klar. Von außen wird mir dann rückblickend erklärt, dass ich mich schon mehr verschlossen habe, also in meinen Verhältnissen.
Ja.
Und das schon alles mit mir selber ausmache und schon, also das war ein depressiver Moment, würde ich schon sagen.
Ja.
Weil man nicht weiß, was kommt und was das bedeutet für eine Karriere, für die eigene Gesundheit.
Ja.
Und was ich völlig unterschätzt habe, so richtig unterschätzt, war, dass du das Vertrauen in deinen Körper verlierst. Was Jungs nämlich gewohnt sind, also ich spreche jetzt mal Klischee-Junge, und damit grenze ich niemanden aus, aber der Klischee-Junge ist so Michel aus Lönneberger oder Dennis oder sowas aus den Filmen. Wenn wir irgendwo runterfallen, dann brechen wir uns einen Arm und damit kann ich umgehen, weil das ist eine offene Verletzung oder irgendwie eine Schürfwunde oder ich ratsche mir mal ein Bein auf, weil ich mit dem BMX-Rad hingefallen bin. Diese offenkundigen Verletzungen, die sind klar, weil ich ja gewusst habe, ich gehe das Risiko ein, also
ich habe Aua, fertig.
So, oder ich springe jetzt hier, weiß ich nicht, mit dem Fahrrad die Rampe runter, wenn ich hinfalle, dann tut das weh.
Ja.
Aber ich habe diese Verletzung nicht kommen sehen. Das heißt, der Körper hat innen aufgegeben.
Ja, ja.
Ohne dass man davon Notiz hatte.
Mm.
Und dieses Vertrauen wieder zu gewinnen, war total krass. Und ich bin dann wieder zum selben Physio gegangen. Der war in Frankfurt am Kaiserlei, ist ein großer Kreisel da hinten und da ist so eine Physiopraxis. Ganz großartige Menschen, wirklich. Und der eine, mit dem ich das wieder gemacht habe, der hat mich wirklich also auch mit feuchten Augen begrüßt. Was machst du denn wieder? Ja, ich bin's wieder. Und dann halt nochmal ein halbes Jahr oder was, nochmal Reha. Und dann verbringt man ja viel Zeit miteinander wegen ein bisschen mobilisieren. Und ich weiß noch, ich glaube, ich bin dann, als ich dann wieder das erste Mal in meinem Leben, bis ich mich getraut habe, danach wieder joggen zu gehen. Diese Belastung wieder zu haben auf dieser Sehne, die ja schon zweimal
gerissen ist. Also Joggen ist so das Härteste, was man dann machen kann, sportlich gesehen.
Ja, auf jeden Fall, dass man oft wieder sich traut, auf die Fußspitze zu gehen. Ne? Da bin ich mit einer Packung, ich glaube Mon Cherie war es, bin ich zu ihm gegangen, weil ich wusste, er mag die. Und dann bin ich da hingejoggt und dann hat er halt gesehen, ich bin da hingejoggt und haben wir beide wirklich geheult. Das war so ein Closing-Moment. Und dann hat er gesagt, weh, du kommst wieder.
Bis jetzt
lief's gut.
Ja. Nein, du kommst auch nicht mehr wieder.
Nee, jetzt zum Glück nicht. Nee.
Nein.
Ja, das ist krass, ne?
Das ist total krass. Wie ein einfach. Und das ist das, was ich mir auch wirklich täglich sage. Das sind so Dinge, die man manchmal einfach total unterschätzt im Leben. Man achtet auf so viel, das ganze Drama drumherum und auf. Man denkt immer auch an den nächsten Tag, an die nächsten Wochen, an die nächsten Monate und freut sich manchmal gar nicht darüber, dass man an dem Tag gesund und munter aufstehen kann.
Ja.
Das ist.
Ich meine, wir nehmen das so für gegeben, ne?
Alles, ja. So viele Dinge, auch dass die Familie um einen herum ist, im besten Fall, dass alle gesund sind, dass alles so funktioniert, dass man auch, dass der Kopf auch funktioniert. Also, dass einfach der Körper die Leistung bringt, die du brauchst, einfach um den ganz normalen Alltag zu gestalten. Und alles, was du darüber schaffst und erreichst, ist ja schon letztendlich ein Wunder und eine Meisterleistung. Mhm. Und jeder hat da seine anderen Ansprüche. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber so ab und zu mal so stehen bleiben und sagen, hey, bist, ist doch alles gut und ist doch alles schön. Das ist auch wichtig und das vergisst man so oft.
Hattest du die Wertschätzung immer schon?
Zum Leben, ja. Meine Eltern haben mir das, irgendwie habe ich das Gefühl von Tag 1 so mit der Muttermilch mitgegeben, du Kind, man muss dankbar dafür sein, dass der Kühlschrank voll ist, man muss für alles dankbar sein, man muss für die Gesundheit dankbar sein, dass man die Familie um sich herum hat, sei froh, dass du Freunde hast, sei glücklich, dass du auf eine Schule gehen darfst und das liegt auch ehrlich gesagt so gar nicht daran, dass wir super, super wenig hatten oder so. Also wir hatten ein kleines Unternehmen und meine Eltern haben gearbeitet und waren aber auch, also meine Mutter war Hausfrau, hat sich um die Kinder gekümmert, Vater hat gearbeitet quasi und ich sag mal, dann gab es einmal im Jahr einen Urlaub, also es war alles so normal geregelt und alles vollkommen in Ordnung und wenn es dann mal irgendwie einen speziellen Wunsch gab, ach ja, Weihnachten, kann ich mich erinnern, ach, jetzt hätte ich gerne ein Keyboard, ja okay, klar, kriegst ein Keyboard. Also man hat das Leben ganz gut, sage ich mal, gemeistert und es war jetzt nicht irgendwie mit vielen Entbehrlichkeiten verbunden. Trotzdem haben meine Eltern mir immer mitgegeben, dass es wichtig ist, so auf sich selbst zu achten, auf die Mitmenschen zu achten, auf die Umwelt, auf die Natur zu achten. Also ich weiß auch, weil wie war, als ich dann einkaufen war, hatte ich im Supermarkt bei uns um die Ecke dort. Ich meine, das war auch eine hippe Ecke und so. Dann bin ich mit meinem Jutebeutel zum Supermarkt und dann war ich einkaufen und dann vor 20 Jahren wurde man da so ein bisschen komisch angeguckt. So, warum hast du denn hier so eine Tüte dabei, wenn du in den Supermarkt gehst? Ich so, ja, also das kenne ich so von zu Hause. Da nimmt man keine Plastiktüten. Da nimmt man halt so einen Beutel.
So einen Jutebeutel.
So einen Jutebeutel. Ich hatte sogar einen selbst bemalten, aber komm, wir wollen nicht so sehr ins Detail gehen. Ja, und dann habe ich mit meinem YouTube, also ich war bei Viva und alles bunt und wild und Popkultur und dann danach im Supermarkt mit einem YouTube-Beutel einkaufen. Und ich weiß noch, dass die Kollegen dann meinten, also du bist da, wieso gehst du denn da mit einem YouTube-Beutel hin? Ich so, ja, warum nicht?
Klingt viel erwachsener als das, was man im Fernsehen gesehen hat.
Von mir,
finde ich total. Also als ob das zwei Persona sind irgendwie, oder?
Absolut, aber war es auch gar nicht. Also ich bin auch, für mich war das so echt und normal. Es ist ein Charakterzug von mir. Also das ist auf jeden Fall ein Teil von meinem Charakter, was so im Fernsehen stattfindet und was auch Menschen sehen oder gesehen haben. Natürlich auch entsprechend zu meinem Alter. Also es ist jetzt, finde ich, auch total legitim, dass du mit 20 anders drauf bist als mit 40. Aber ich habe da jetzt nie irgendwie mir überlegt, so okay, das ist jetzt dein Ding und so machst du das. Es ist einfach so mein Lebensgefühl zu der Zeit gewesen und das war wirklich komplett 1:1 gleich. Und die anderen mussten dann auch, die dann mitmoderiert haben, mitziehen. Wenn die dann keine gute Laune hatten, wurden die hinter der Bühne geschüttelt und dann hatten die gute Laune.
Liebe Grüße an Klaas nochmal. Darf ich nochmal zur Schule zurück?
Ja, doch.
Folgendes Experiment. Ich skizziere dir mich als Schüler und frage dich, ob wir damals abgehangen hätten oder nicht, okay?
Oh, ich bin gespannt.
Ich skizziere möglichst originalgetreu. Die Vorlage war Marky Mark.
Oh, ja.
Mark Wahlberg, richtig peinlich. Marky Mark and the Funky Bunch habe ich geliebt, Alter. Das war ein Megatrack. Jetzt siehst du mich. Ich bin eher, sagen wir mal, nicht so muskulös. Dann hatte ich eine Latzhose an. Ja. Super peinlich,
ich weiß,
Alter.
Was du anhattest.
Latzhose, viel zu großes T-Shirt und ich hatte einen Bundeswehrrucksack in grün. Klar, weil andere Farben gibt es ja nicht. Optisch wäre das so, Leute, mit denen du abgehangen hättest oder nicht?
Ich sehe dich jetzt so vor meinen, also Daniel, das hat sich in meinen Kopf eingebrannt, weil natürlich alle anderen Mitschüler auch so rumgelaufen sind. Ja. Ich muss bestätigen, ich hatte tatsächlich selber eine Helly Hansen Jacke.
Siehst du?
Dazu hatte ich die Schuhe, die sehr, sehr hoch waren.
Du hattest die weißen, die geglänzt haben.
Die haben nicht geglänzt, aber die waren weiß.
Okay.
Weiß und haben nicht geglänzt. Dazu eine Baggy Jeans. Mhm. Dazu ein wahnsinnig weiter Pullover. Darunter ein Polo-Hemd mit Kragen. Und witzigerweise, Daniel, halt dich fest. Also wenn du jetzt nicht sitzen würdest, würde ich sagen, setz dich hin.
Ja.
Auch den gleichen Rucksack.
Nein!
Ja!
Und jedes Blatt war total zerknüllt. Es kam nichts normal raus, oder?
Nichts,
oder hast du so eine feste Mappe da drin?
Nee, sogar die Bücher waren an den Ecken kaputt, genau. Die man mitgenommen hat oder die man mitnehmen sollte.
Richtig.
Sogar das war zermatscht. Und wenn da mal was ausgelaufen ist, dann war das einfach nur eine Suppe. Also kein guter Schulranzen. Auf jeden Fall war das der Look. Und ich habe dann, weiß ich noch, manchmal zu Hause meine Eltern auch gefragt. Ich habe die auch oft so als Teenager um Rat gebeten, wie die dann mein Outfit finden. Und dann meinte meine Mutter immer, also Kind, ich finde, die Sachen sind viel zu groß, die du trägst und die sind auch so unförmig und du siehst aus, als würdest du in einem Sack rumlaufen. Und mein Vater meinte immer, toll, ganz toll. Super siehst du aus. So solltest du auch zum Beispiel feiern gehen, wenn du weggehst. Und ich dachte so, siehst du, Mama, Papa hat recht. Jahre später sagt mein Papa zu mir, weißt du eigentlich, warum ich deine Outfits immer so toll fand? Ich so, nee. Also ja, weil du immer aussahst wie so eine kleine Kartoffel. Man konnte deine Kurven überhaupt nicht sehen. Und so habe ich dich immer weggeschickt. Ich so, oh,
clever.
Wie schlau.
Das ist Papa Masterclass.
Papa Masterclass, Modeberater, und hat mich wirklich rausgeschickt wie ein Kartoffelsack, damit mich keiner anguckt. Und ja, hat er gut hinbekommen.
Wo warst du in den Pausen früher in der Schule?
Gerne auf der Heizung.
Auf der Heizung? Weil dir kalt war oder weil das gemütlich war?
Weil es gemütlich war, weil mir auch, also ich war auch eine von den Teenagern, die gefroren haben. Dann hatte ich in der einen Hand einen Kakao, in der anderen Hand ein überbackenes Käsebrötchen. Aha. Das gab es dann zum Lunch. Und dann saßen wir da mit drei Mädels oder manchmal vier Mädels auf der Heizung oder sind halt natürlich auch rausgegangen. Und da, wo warst du denn in den Pausen?
Immer draußen. So schnell wie möglich.
In der frischen Luft?
Draußen, entweder Fußball spielen auf dem Hof mit irgendeinem, diese ausgefransten Schaumstoffbälle, die kennst du noch, weil die halt ja keinen Schaden gemacht haben, wenn die irgendwo hingeflogen sind. Und dann irgendwie, dann, so weiß ich, ab 15, 16 gab es ja die Raucherecke. Jede Schule hat ja die eine Raucherecke.
Ja.
Meist, also wir hatten noch eine, die war halt wirklich auf dem Schulgelände, darf man heute angeblich nicht mehr. Oh. Da musste ja ein Meter aus dem Schulgelände raus, da rauchen sie dann immer. Aber da, ich war nie geraucht wirklich, aber da habe ich dann, weil da ist halt der Stammtisch und da redet man. Und später waren wir in der Kneipe nebenan, haben Karten gespielt, in den großen Pausen.
In der Kneipe?
Ja, ich hab auf der Michelsen-Schule Abi gemacht. Das ist so eine, da kann man auch Agrar-Abi machen. Also das ist die Landwirtschaftsschule quasi.
Ja.
Die, oder bei uns hieß es die Bauernschule. Und ich war der einzige Städter quasi und ich hatte einen Schulweg von 5 Minuten. Es gab Leute, die hatten einen Schulweg von 1,5 Stunden und sind mit dem Trecker gefahren.
Ja, krass.
Und die ganzen Kinder tatsächlich auch bis Travemünde hoch, wenn die einen großen Hof hatten, haben die bei uns ihre Kinder fürs Abitur geparkt, damit die so ein Agrarabi machen. Doch, doch. Das ist richtig bekannt.
Habe ich noch gar nicht gehört, dass es das überhaupt gibt.
Ja, du hast ja auch keinen Hof.
Stimmt.
Siehst du? Und aber alles, was ein 100er Boden hat, schickt die Kinder zur Michelsen-Schule ungefähr. Das habe ich mal gelernt.
Würdest du sagen, das war eine gute Schule?
Ja, aus zwei Gründen. Die war super nah. Also ich hatte wirklich den kürzesten Schulweg von allen.
Ja.
Und wir haben mal Punkt 8 angefangen und ich bin um 7.50 Uhr los.
Oh, das ist natürlich ein Traum richtig für gechillt. Jedes Kind.
Richtig gechillt. Und sie war zu dem Zeitpunkt jedenfalls die bestausgestattete, weil es eine Landkreisschule ist und die meiste Kohle hatte.
So. Ah ja, fein.
Und ich mochte irgendwie das Gelände, es war nah dran. Mein Vater hat lustigerweise gleich nebenan in der Firma gearbeitet, das ist aber nicht zusammen hingegangen oder so, aber es war irgendwie, die räumliche Nähe war interessant.
Du hast immer viel Sport gemacht.
Ja.
Also auch schon früh,
ja.
Also was du jetzt eben schon alles erzählt hast, ob von Fußball, Tennis.
Aber im Verein wirklich nur Tennis. Fußball immer nur mit den Jungs im Käfig oder Zwinger oder wie wir das genannt haben. Mhm. Also Bolzen halt. Tennis im Verein.
Tennis ist ja ganz schlecht für die Gelenke.
Ja,
Daniel, weißt
du, ist ein so geiler Sport. Ich liebe Tennis. Gucke ich heute noch super gerne.
Dann spielst du jetzt auch Padel aktuell? Weil alle, oder ich weiß nicht, nennt man das Padel oder Padel?
Nein, es ist eine sehr gute Frage.
Wir gehen Padel.
Eigentlich sagt man Padel.
Padel,
da kommst aber drauf
Spanisch,
an.
Ne?
Genau, du kommst aber drauf an. Ich habe es mir sagen lassen, ich weiß den Unterschied nicht genau zu artikulieren. In Spanien nennt man es anders als in Südamerika. In Südamerika füllt das riesengroße Hallen, das sind Superstars.
Das ist mittlerweile Wahnsinn.
Ich sage jetzt einfach mal Padel und ja, ich spiel's.
Weil wenn man Tennis spielen kann, kann man auch Padel spielen. Und es ist jetzt aktuell Trend. Alle Tennishallen werden in Padelhallen umgebaut, alle spielen Padel. Man trifft sich mit den Jungs jetzt mittlerweile zum Paddeln.
Genau, und man spielt zu viert automatisch. Ja, also du spielst nicht, mehr, also sofort eine Gruppe quasi.
Ja, ja.
Du musst weniger laufen, weil man halt in so einem Acrylglas-Zwinger ist. Ist quasi wie Squash mit allen Ecken ungefähr.
Genau.
Ungefähr so ist es. Und man hat einfach eine gute Zeit. Man kann sich das für eine Stunde buchen. In Berlin jetzt zum Glück auch ganz easy. Also in Großstädten ist das sehr schnell angekommen.
Kann man das noch buchen? Also so in Düsseldorf ist es alles ausgebucht. Von Tag, Nacht, Mittag,
alles ausgebucht. Du musst schon gucken. Zum Glück arbeite ja antizyklisch. Und,
du kannst nachts spielen.
Ich persönlich könnte irgendwann spielen. Zum Glück auch dann waren noch ein paar Freunde, die dann auch einen Job haben, der das möglich macht.
Ja.
Aber den Sport finde ich schon super. Also alles so Rückschlagspiele, alles mit dem Ball.
Alles
mit dem Ball hin, ich habe keine Langeweile. Also stehe mir einen Hund in den Raum oder einen Ball, ich habe eine gute Zeit.
Da müsstest du mal zu Schlag den Star. Weil da sind ja auch so viele Ballspieler immer.
Ja, gut, dass du sagst. Mich hat noch keiner eingeladen. Nee, ich bin stinksauer.
Du, gegen wen könntest du spielen? Gegen Klaas?
Gegen Klaas? Oh, aber Klaas ist auch sehr ehrgeizig.
Ehrgeizig, aber unsportlich. würde ich sagen.
Oh, da würdest du ihm heute Unrecht tun, glaube ich.
Meinst du, der ist jetzt fit?
Der, Klaas ist eine richtige Kante geworden. Klaas macht
Bodybuilding-mäßig?
Ja, der macht Kraftsport. Der macht seit, ich will nicht übertreiben, 2-3 Jahren macht er intensiv Kraftsport.
Ah, da müsste er öfter in engen T-Shirts moderieren.
Guck mal hin.
Ach, macht er
der
das?
Hat, der hat engere Polos an als früher.
Nein.
Doch, doch, doch.
Der Schlawiner.
Beste Grüße, Klaas.
Hate Smurf.
Hate Smurf. Der Fluchschlumpf.
Ah, ja.
Ja. Also Sport, nee, Sport finde ich, ist, ja, macht mir schon richtig Spaß. Also auch Sportunterricht oder so, ne, habe ich geliebt. Was hattest du für Leistungskurse?
Ich hatte Englisch.
Ja, ich auch.
Und Chemie.
Ach du Scheiße.
Ja, Chemie ist hart.
Warum das denn?
Das habe ich mich auch gefragt am Ende, weil ich dachte, was ist hier denn bitte los? Bei uns konnte man ab der 11. Mathe abwählen. Ich so, Jackpot.
Okay, das
Mathe
verstehe
ich. Abwählen.
Ja, ja. Und dann, der, und dann wolltest du BWL studieren, das macht auch gar keinen Sinn, ne?
Ja, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich habe dann auch gemerkt, ich so, oh, BWL ist überhaupt nicht mein Ding, es macht mir gar keinen Spaß. Und dann war sozusagen der saure Apfel Chemie-Leistungskurs. Ich so, ach komm, das mache ich doch mit links. Ich habe mich da einfach durchgebissen, ich habe mich wirklich hingesetzt, ich habe gelernt, ich habe mir alles im Internet angeguckt, was ich finde. Also ich fand es wirklich schwierig, aber ich habe es geschafft. Aber wirklich, also wirklich geschafft. Danach dachte ich, das war ein Marathon. Chemie-Leistungskurs wünsche ich nicht mal meinem ärgsten Feind. Wirklich, das ist hart.
Krass.
Auch viel, sehr, sehr viel mathematisches Wissen muss da natürlich verwendet werden. Klar, ich dachte so, ich wähle Mathe ab und habe ein Traumleben und mache mein Traumabitur und juhu. Da habe ich natürlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht und habe dann einmal hier Chemie knallhart auf den Schoß bekommen.
Hätte ich nicht gekonnt. Ich habe die Schwafler-Fächer genommen, Deutsch und Englisch.
Ja, gut.
Einfach, weil ich Sprachen auch spannend finde. Ja. Und die Lehrer waren toll. Es waren die Lehrer, die mich dazu überzeugt haben.
Ach, cool.
Weil die wirklich richtig gut waren. Super.
Aber du warst auch gern in der Schule, höre ich so raus. Also du hast so eine gute Schulzeit gehabt. Gute
ich würde nicht gerne zurückgehen. Also ich weiß schon, dass das ist gut, dass das vorbei ist. Aber ich hatte dann, also vor allem dann auf dem Gymnasium war das eine super Zeit, weil also ich hatte, die Schule ist mir ein bisschen zugeflogen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ach, toll.
Ich war nicht so der super fleißige Lerner, im Gegenteil.
Aber du musstest dann anscheinend nicht lernen.
Ja, ich hatte
also die Zeit in der Schule hat dir gereicht, um das zu verstehen.
Ja.
Ja, gut.
Tatsächlich, ich habe wenig gelernt. Ich habe dann auch immer in den 5-Minuten-Pausen kurz vorher die Hausaufgaben entweder abgeschrieben oder noch schnell mit zusammengelogen. Also wenn wir schriftlich eine Hausaufgabe hatten, habe ich die 100% nicht gemacht. Also ich war faul. War wirklich stinkefaul.
Das glaube ich gar nicht.
Dann habe ich meistens bei Konstantin abgeschrieben.
Konstantin, schöne
Konstantin
Grüße.
War mein Go-To-Guy. Der war sehr fleißig. Und dann habe ich gesagt, Conny, was hatten wir denn auf?
Was hatten wir auf? Satz?
Ja, zeig
das ist
mal
doch
eben.
Gar kein richtiger Satz.
Nee.
Was hatten wir denn auf?
Was hatten wir auf, ja.
Was ist denn das für ein Satz?
Hast du das nicht gesagt?
Doch, wir haben es ja auch gesagt.
Ja,
du, was hatten wir denn auf?
Genau. Was hatten wir auf?
Und jeder wusste, also.
Und dann habe ich gesagt, ah,
sagt
cool,
man
zeig
das heute
zeig
noch
mal
so?
Eben. Keine Ahnung. Wahrscheinlich
gibt's
nicht.
Gibt es denn Hausaufgaben noch? Weil die sind
100.
So lange in der Schule,
ach so,
die Kinder.
Ja, das kommt ein bisschen auf das Schulsystem.
Ellenlang in der Schule. Ich habe das Gefühl, die Kids kommen alle so um 15, 16 Uhr aus der Schule. Da kann man doch nicht noch Hausaufgaben bekommen. Wie soll man denn dann noch Chinesischunterricht und Paddel schaffen, also alles an einem Tag? Ist ja gar nicht mehr möglich.
Chinesisch und Paddel. So die extrakurrikularen.
Chinesisch Paddel.
Nee, du, ich ehrlich gesagt, ich war richtig faul in der Schule.
Wahnsinn.
Und ich habe dann auch so, einer meiner Lieblingslehrer war mein Physiklehrer, bei dem ich dann auch am Ende die mündliche Prüfung gemacht habe.
Ah, ja.
Und bei dem habe ich immer geschrieben 1,5, 1,5, 1,5.
Das bedeutet?
Also
ach so, du hast
so ungefähr die Schulnote,
oder.
Die Schulnote 1 oder eine 5. Also 13
also
Punkte oder. Und dann habe ich mich da erstmal durchgelogen.
Immer Durchschnitt, immer guter Durchschnitt.
Bei dem ja, aber ich war mündlich immer top. Und schriftlich habe ich es mir dann halt, also schriftlich war mir immer so, ja, geht so. Mündlich fast immer 1, Überraschung.
Mhm.
Und dann habe ich mich ganz gut durchs Abi laviert. Also ist mir echt zugefallen.
Hast du danach was Gescheites gelernt? Weil ich habe, wie gesagt, letzte Woche habe ich es dir schon gesagt, ich habe dann irgendwann in der Nacht doch mal Daniel Boschmann News. Was hat denn der gelernt? Ist der vielleicht Einzelhandelskaufmann?
Gar nichts.
Nix?
Ich bin danach neunmal umgezogen.
Warum?
Praktik, ja, weil ich immer da, wo sich eine Möglichkeit aufgetan hat, bin ich hingezogen.
In Deutschland, also oder innerhalb deiner Stadt?
Nee, in Deutschland und nach Paris.
Ja, ach ja, du hast ja erzählt, du bist aus Niedersachsen, dann warst du erstmal in Ecke Mannheim und danach nach Paris?
Das ist viel komplizierter.
Studieren.
Ich bin erstmal beziehungsweise in Hildesheim gelebt, aber in Hannover gearbeitet, zur Expo.
Mhm.
Da habe ich so, für die TUI war ich Expo-Guide, also Fremdenführer auf der Expo. Deutsch, Englisch, Französisch, was eine absolute Farce war, weil mein Französisch nicht annähernd so gut war. Ich habe aber behauptet, ich könnte es fließend, also habe ich den Job gekriegt. Und ich hatte genau eine Führung auf Französisch. Das weiß ich noch wie heute. Expo-Gelände.
Haben die was verstanden, die armen Menschen?
Pass auf. Das waren französische Schweizer. Und die hatten eine Buchung auf Französisch gebucht. Und ich habe dann angefangen, über die ersten Pavillons zu referieren. Und dann auf der Höhe das weiß ich noch wie heute, auf Höhe des japanischen Pavillons, was wirklich ein wundervoller Pavillon war, viel Nachhaltigkeit, ganz schöner Pavillon mit viel Pflanzen und so, dann kam der Familienvater auf mich zu und sagte auf Englisch, wollen wir es mit dem Französisch einfach sein und machst es sein lassen und wir machen es auf Englisch weiter? Oh, das war mir so peinlich. Oh,
das war der Diss des Jahrhunderts.
Nein, er war total nett. Er hätte mich auch auflaufen lassen können. Aber er hat gesagt, pass auf.
Aber offenbar, unter vier Augen.
Offenbar geht es mit Französisch hier in diesem Moment jedenfalls nicht so weiter.
In diesem Moment.
Und wir wollen ja was lernen. Und offenbar weißt du viel, aber du kriegst es nicht vermittelt. Und auf Englisch war es super. Englisch war ich immer schon gut.
Ja, gut.
Und dann haben wir halt die restliche Tour haben wir auf Englisch gemacht.
Wie lustig. Und
dann, als ich dann zurückkam, habe ich mich dann, weil man dann immer an demselben Punkt wieder ankam, da wo die Führung begann, und da waren ja dann meine Chefs und Chefinnen, die dann gucken mussten,
wie
weit Tour. Und habe ich mich dann vor Ort, habe ich mich dann auf Französisch verabschiedet. Und die haben einfach gedacht, oh,
was?
Das ist eine Sensationstour.
Wahnsinn.
Und der hat sich auch
was
tatsächlich auf Französisch bei mir auch bedankt.
Oh, wie lieb.
Das war sehr nett.
Cool.
Hat mir den Arsch gerettet.
Was für eine schöne Erinnerung.
Wie kam ich drauf? Ach so.
Wie sind wir bei der Expo
nach einer Expo hingegangen?
2000
also,
war die doch.
2000, genau. Und dann bin ich nach Hamburg.
Oh, wie schön.
Da habe ich ein Praktikum-Trainee bei einer PR-Agentur gemacht. Mhm. Dann war ich beim Zivildienst in Hildesheim zurück bei den Maltesern. Dann war ich wieder in Hamburg und habe da bei RTL Nord gearbeitet für ein Trainee. Oh Gott, ich kriege das immer auch in
Rechnung. Wolltest du immer zum Fernsehen?
Ja, also
was wolltest du denn werden, als du klein warst?
Architekt.
Nicht Diplomat, Architekt?
Als ich Kind war, wollte ich Architekt werden, weil ich das Wort so cool fand. Ich fand das einfach. Es erzählte sich einfach sehr gut.
Architekt.
Das war so, für mich war das so der Job. Die haben tolle Autos. Wir hatten im entfernten Bekanntenkreis, hatten wir da jemanden, der in dieser Branche tätig war.
Ja.
Und dann denke ich so, oh Mensch, da fährt man hier so einen schicken Volvo und da hat man so schicke Klamotten
Volvo.
An. So, so irgendwie sowas. Also Architekt war für mich, dann hat man es geschafft, das war ein sehr, sehr guter Beruf. Und ich fand das Wort, glaube ich, auch cool. So.
Wusstest du denn, dass man dann auch da Häuser zeichnen, bauen darf?
Ich glaube, so durchblickt habe ich das nicht.
Okay, da warst du noch ein bisschen
Und
klein.
Diplomat wollte ich wirklich werden, weil ich ganz großer Fan von Sprachen bin und ich finde Völkerverständigung, das fand ich immer schon spannend. Ich bin unglaublich gerne gereist. Heute immer noch, aber heute ein bisschen weniger. Ich hatte auch einen Nebenjob dann bei der Formel 1 als Kellner quasi. Also mit diesem Formel 1-Zirkus um die Welt gereist. Du musst dir vorstellen, wir sind dann ja wirklich überall auf der Welt gewesen. Mein erster Grand Prix war in Malaysia 2001.
Aber dann warst du noch
nicht
mal Fernsehen.
Und dann um die
Fernsehen.
Welt gereist. Nein.
Ach, wie cool ist das denn?
Das war gerade aus der Schule raus und studieren.
Was für ein Traumjob. Oh, da ging aber bestimmt einiges hinter den Kulissen ab. Das erzählst du mir doch jetzt bestimmt. Oder guck mal, wenn man so jung ist, aus der Schule kommt, so viele junge Menschen, die dann da zusammen. Das ist so ein bisschen, weißt du, an was mich das jetzt erinnert, bevor du überhaupt was sagst? An die Leute, die auf Segeljachten und auf großen Yachten arbeiten.
Ich hab da keinen Vergleich, ich kenne das nicht so.
Ja, die sind, da gibt es einfach tolle Locations,
so
gutes Essen.
So ein Gruppengefühl,
Essen,
ja.
So ein Gruppengefühl, man ist so, das sind alles immer nette, eloquente, sympathische, ich sage jetzt auch einfach mal so ein Kompliment jetzt für dich, Daniel, auch gut aussehende Menschen, die da zusammenkommen und auch wild feiern.
Wenn du mich damals
manchmal
gesehen hättest, also ich muss eine Sache vorwegschicken, mir tut das Alter sehr gut. Also je älter ich werde, desto mehr sage ich, okay, jetzt fühle ich mich auch attraktiv oder so, das könnte ich heute sagen. Damals würde ich das jetzt nicht so unterschreiben. Ich war immer, also ich hatte genug Leute, mit denen ich, also weißt du, ich hatte eine gute Zeit, Punkt. Aber ich war jetzt auf gar keinen Fall irgendwie gut aussehend. Da gab es viele gut aussehende Leute, ich gehörte nicht dazu. Aber ich weiß halt so die Energie zu lesen und hatte halt einen guten Job, weil Menschen aufeinander kommen. Und in der Gastro, also im weitesten Sinne ist das ja Gastro.
Absolut, ja. Ne?
Ist natürlich weitaus mehr als irgendeine Kneipe und weitaus mehr als irgendein Restaurant.
Ja.
Wir waren halt überall auf der Welt.
Ja, mega cool.
Malaysia,
cooler Job. Nach der
China,
Schule ein Traum.
Japan, Amerika,
ja.
Monaco, dann Frankreich, England, die ganzen europäischen Ungarn, wie
dann
auch immer.
Dann hast du so in diesen Häuschen gearbeitet, wo dann alle meistens zusammenkommen, wo dann alle Teams miteinander sind und so weiter. Und dann hast du ja auch alle Superstars da gesehen.
Das war wirklich krass.
Ja, ne?
Also du bist da in diesem Es ist ja meistens auch Bernie. Alle. Klar. Ja, Bernie Ecclestone und seine Töchter.
Wie die aussahen, oder? Ja. Immer gemeinsam, der Papa und diese Mädchen.
Die sahen aus, ja, die sahen wirklich aus. Es ist immer das Zielgeradengebäude, das ist ja leer quasi. Und da mieten sich dann diese Rennteams oder diese,
die Stelle.
Rennstelle, genau, Rennstelle wollte ich sagen. Die Rennstelle mieten sich dann da ein und können dann ihre Leute bewirten.
Genau.
Und all das wird aus Satellitenküchen jeweils komplett von dem Catering-Unternehmen gemacht.
Ja.
Und dann war immer einer dann, also ganz am Anfang war ich ganz normaler Kellner, habe halt abgeräumt und Aschmecher-Service gemacht. Aber du merkst halt dann, du merkst sofort, was Disziplin bedeutet, was harte Arbeit bedeutet was Kundenkontakt bedeutet.
Das ist harte Arbeit.
Und Kundenkontakt mit allen Sprachen der Welt, mit extrem reichen Menschen, mit extrem prominenten Menschen, das ist sehr fordernd und sehr speziell.
Mhm. Was war der speziellste kulinarische Wunsch, der noch geäußert wurde, als du gerade dabei warst, hier nochmal schön was abzuräumen, wurde dann nochmal ein kleiner Hamster am Spieß geordert oder irgendwas ganz Spezielles? Weißt du das noch?
Ich kann mich...
Also irgendwas, vielleicht eine Banane?
Nee, nicht Banane. Also an eine Geschichte kann ich mich sofort erinnern. Es war ein Tennisturnier, bei dem ich gearbeitet habe und da gab es einen Gast, der spielte sich so ein bisschen als der Chef von mehreren Tischen auf. Also er war so das Alpha-Tier.
Und kennt dann hat man er mich, ihn?
In diesem Fall nicht.
So einer Gruppe,
also
meinst du, ja.
Ein Unternehmer, der aber meint, ich mache hier mal möglich. Ich mache hier mal möglich, obwohl das ja geladen war. Völlig absurd. Und dann hat er mich rangewunken und gesagt, pass auf.
Ich weiß genau, wie der aussieht.
Ja, der sieht genauso aus, wie du den vorstellst. Leicht zu offenes Hemd.
Bisschen offenes Hemd.
Ein bisschen goldene Kette. Ein bisschen zu viel Brusthaar. Aber auch so,
auch
dass
kräftig, ein kräftiger.
Stämmig. Der hatte mal Muskeln, ist aber aus dem Lein gegangen.
Wie ein Footballspieler, so einer.
Das Hemd so ein bisschen raus, sehr viel, so leicht angeschwitztes weißes Oberhemd. Man sieht es aber nicht, weil es so ein richtig dickes, schickes Oberhemd ist. Also man weiß, das ist vielleicht angeschwitzt, aber man sieht es noch nicht. Die Haare so ein bisschen off, so ein bisschen vorbei.
Hier ein bisschen weniger.
Und so eine schattierte Pilotenbrille.
Oh mein Gott.
Wie von oben nach unten heller wird. Und dann hat er mich rangewunken und gesagt, hier, hör mal, du bist doch hier Kellner, ne? Ich sag, ja. Du machst jetzt mal schöne Flasche Grappa klar. Ich sag, wo soll ich denn hier eine Flasche Grappa herkriegen? Habe ich mir so gedacht. Gleichzeitig wusste ich aber, wo das Getränkelager ist.
Oh.
Zu dem Zeitpunkt durfte allerdings noch kein Alkohol ausgeschenkt werden. Mhm. Jetzt hat er aber gesagt, mach's doch mal klar und die und da. Und ja, und ich so, ja, keine Ahnung, wie ich das möglich machen soll, wusste aber schon den Plan und habe dann gesagt, ja, ich guck mal. Habe den ein bisschen zappeln lassen, bin dann ins Getränkelager, habe mir so eine Stoffserviette genommen und habe aus dem Getränkelager eine Grappaflasche weggenommen, was ich nicht durfte, so. Und dann bin ich zurückgegangen und gesagt, puh, also wenn ich das jetzt hier möglich mache, da muss aber auch schon. Und da hat er mir einen 100-Euro-Schein hingelegt.
Nein,
Daniel! Und da habe ich ihm die Grappaflasche hingestellt. Mit besten Grüßen des Hauses noch 5 Gläser hingestellt und tschüss.
Indirekt noch mal ein bisschen mehr Trinkgeld bekommen.
Ja.
Nicht schlecht.
Das war sehr lustig.
Lustig, ja. Als junger Mensch muss man ja gucken, wo man bleibt.
Ja, und vor allem, ich fand jetzt nicht so, dass er wirkte nicht so, als könnte er die Miete danach nicht mehr zahlen.
Ja.
Und ich finde, dann könnte das Geld doch mal den Besitzer wechseln.
Ja, du, das Geld ist ja immer irgendwo, ne? Mal hier, mal da, mal bei jemand
anderem. Außerdem war dann relativ schnell stramm und ist gegangen. Also es war eine Win-Win-Situation.
So Leute, die da so einem Bier schon so besoffen sind wie nach einer Flasche Wodka.
Ja, der hat aber schon vorher ordentlich getankt, glaube ich. Also das war eher so ein Pegeltrinker, würde ich behaupten.
Mhm.
So, aber überhaupt, dieses ganze Kino ist total
die
krass.
Die Atmosphäre da ist ja auch einfach sehr,
Kai
sehr speziell.
Kai Ebel steht neben Vitali Klitschko und daneben noch Shaquille O'Neal.
Ja,
dieses Bild habe ich gesehen.
Diese Gäste sind einfach,
total,
es ist einfach atemberaubend.
Ist und dass die Gefahr war aber immer, dass man dann, ich sag's jetzt mal ganz frech, kleben bleibt. Also, dass man das Gefühl, es wird dir suggeriert, dass du dazugehörst. Also ich kann dir sagen, wir waren in Monte Carlo bei diesem Grand Prix und dann ist man dann im Fall der Fälle für eine Zuckerlimonade da auf so einer Yacht und dann ist man in so einer Bar.
Und verlockend natürlich.
Man ist ja in dem Moment rein physisch gesehen Teil eines erlauchten Kreises.
Absolut.
Nur, dass ich hier auf der Seite der Theke stehe und alle anderen auf der anderen Seite der Theke und halt ihr Leben chillen.
Ja.
Und ich bin derjenige, der hinterherräumt und denen die Getränke aufmacht. Und trotzdem, wenn man sich der Illusion hingibt, hast du das Gefühl, ach, ich gehöre dazu.
Ja, du absolut.
War
ich verstehe,
aber nie der Fall.
Was du meinst, dass man sagt, man kann da kleben bleiben. Da muss man natürlich wirklich schauen, ist das für immer und ewig mein Wunsch oder erfüllt mich das? Es gibt aber auch wirklich Personen, die sagen, du, Und das verstehe ich auch. Es gibt so unterschiedliche Charaktere. Ist ja klar, manche Leute lieben auch dieses 9-to-5-Ding. Die wollen auch gar nicht Verantwortung oder wollen gar nicht irgendwie weiterdenken oder größer denken. Sind einfach auch, ich kenne so viele Menschen, die sagen, du, ich bin so happy mit meinem Job, ich bin hier angestellt. Den ganzen Irrsinn darf mein Chef machen. Hm. Ich lass um 17 Uhr den Bleistift fallen und gehe dann hier schön ins Fitnessstudio. Mach mir gar keine Gedanken mehr. Manchmal denke ich mir so, irgendwie ist dieses Denken und diese Leichtigkeit so ein bisschen beneidenswert. Dieses, ach.
Hat ja vor allem auch was damit zu tun, dass man in einer Sache auch richtig gut ist. Ne? Also angenommen, ich hätte jetzt ein handwerkliches Talent gehabt.
Ja, Schreiner wäre doch ein cooler Job, muss ich sagen. Also
zum Beispiel.
Wenn ich jetzt so zurückblicke und wenn man überlegt, es gibt so viele handwerkliche Berufe, die man hätte ergreifen können, beziehungsweise auch Handwerksbetriebe, die händeringend nach Menschen suchen, was einfach so traurig ist. Und es gibt so viele tolle, tolle Jobs, also wenn du ein Schreiner bist, wie geil ist das?
Ja, vor allem bist du der letzte Job, der durch KI ersetzt wird. Ne? Also wir beide können demnächst gucken, da kommt irgendein Avatar um die Ecke und tschüss. Aber so ein Tisch lässt sich noch nicht so einfach machen aus Holz, glaube ich. Klar, aber nicht vor Ort vor allem.
Ja, du, da muss ich mir echt überlegen, ob ich mir meine alten Viva-Strähnchen machen lasse. Die waren so kompliziert, die waren so kompliziert gemacht damals, muss ich sagen. Das hat der Friseur wirklich 2 Stunden dran gesessen. Ob das so eine KI-Maschine dann hinbekommt,
kann das nicht gerendert werden? Es ist zu komplex.
Ich hoffe nicht. Das wird dann wahrscheinlich so verpixelt sein an manchen Stellen. Und das müsste ich mir nochmal überlegen, ob ich mir das nochmal wieder mache, um meinen Wiedererkennungswert nochmal zu unterstreichen, dass ich nicht ersetzt werden kann.
Für viele ist ja völlig zu Recht, weil es ein tolles Handwerk ist, ist das ja Luxus, wenn man sich so eine schicke Frisur machen lässt. Es geht jetzt mal, was wäre für dich jetzt so ein Luxusgut? Also so ich weiß nicht, eine schicke Uhr, eine Handtasche, ein bestimmtes Paar Schuhe, richtig im Klischee zu denken, oder du sagst Sportwagen, oder du sagst, weiß ich nicht, so ein Fitnessbike oder so. Also wenn ich dir jetzt was schenken würde und ich hätte alle Möglichkeiten der Welt. Was
ich mir wünschen würde von dir?
Luxusgut.
Also ich würde mich jetzt über Parfum freuen. Aber ist das schon Luxus?
Das
also
musst du mir
ein
sagen.
Ein sehr spezielles, schönes Parfum.
Ja.
Also das, was ich mir jetzt so vorstelle, das kostet so um die 200 Euro.
Oh,
da würde ich mich freuen. Das finde ich schon sehr teuer für ein Parfum.
Ja.
Finde ich sehr gut. Es gibt übrigens auch mein eigenes Parfum.
Was kostet das denn?
Ist günstig. 59,90.
Für ein 100er Flakon oder was?
50 Milliliter.
50.
Aber Parfum.
Nach was riecht das denn?
Nach Vanille.
Mhm.
Nach exotischen Früchten.
Da sind so Sachen wie
Moschus.
So Wörter wie Patchouli. Ist das da auch drin?
Ich weiß nicht,
was Patchouli. Ich kann dir bis heute nicht sagen, was das zur Hölle ist. Ist das eine Wurzel? Ist das eine Frucht? Was ist
du hast es, Daniel, was du hast ist das Patchouli? So falsch ausgesprochen, dass mir das richtige Wort nicht mehr einfällt.
Wie sagt man denn?
Patchouli, glaube ich.
Patchouli?
Patchouli.
Das lese ich nach. Haben wir hier Internet? Warte.
Pak Choi.
Nein, Pak Choi ist ein Kohl.
Pak Choi ist ein asiatisches Gemüse. Es heißt aber nicht Patchouli, was in die Parfums reinkommt.
Warte, hier, Patchouli. Patchouli ist eine Pflanze. Da, gucke. Das meine ich. Patchouli Parfum, warte.
Das gibt's ja gar nicht.
Doch, warte.
Das heißt wirklich Patchouli.
Patchouli Duft, guck mal, Patchouli Duft.
Okay, Ding du hast recht.
Da.
Patchouli. Auf jeden Fall ist in meinem Parfum kein Patchouli drinne, weil Patchouli riecht einfach irgendwie komisch.
Mein Parfum ist mit Pak Choi. Ich habe einen schönen Duft mit koreanischem Kohl.
Danach riechen sie einfach nach leckerem, frischen, knackigen Gemüse. Der Slogan, werden sie zu jungem Gemüse mit meinem Parfum.
Ah, schön. Wer kam auf die Idee, dass du Parfum machst? Du selber?
Ich selber, ja. Ich habe tatsächlich, ich habe verschiedene Parfums, die ich gut finde, die bei mir zu Hause stehen und dachte mir immer, ich hätte gerne selber eins, das so und so und so riecht. Und das habe ich nie gefunden. Das war halt immer ein Element aus verschiedenen Parfums, die ich selber benutze und die habe ich immer selber zusammengemischt.
Und wie ruft man da, also du hast du die Nase dafür?
Also ich habe die verschiedenen Parfums gemischt und das war dann immer mein Tagesparfum. Das waren aber 3 oder 4 verschiedene. Und dann habe ich, so arbeite ich auch ganz oft, dass ich mir überlege, was hätte ich denn gerne? Was würde ich denn wirklich gerne machen? Was liegt mir auf dem Herzen? Und was passt gerade zu mir? Eine ältere Geschichte ist zum Beispiel, Gülcan und Colleen ziehen aufs Land. Das war zum Beispiel auch meine Idee. Ich dachte mir, das, was Paris und Nicole da in Amerika machen, das müssen wir doch hier in Deutschland machen. Wer ist denn hier gerade die deutsche Paris Hilton in Deutschland?
Hast du auch eine Kuh befruchtet? Die, also ich weiß,
ich habe hab ein Baby auf die Welt.
Also die Niki Hilton war doch mit diesem ewig langen Handschuh im Hintern von der Kuh.
Ja, das stimmt, in der Kloake, ne? Ja, ich habe ein Baby auf die Welt gebracht. Also ich habe einem Kalb dabei geholfen, auf die Welt zu kommen. Also wir haben wirklich richtig auf dem Bauernhof gelebt und dort auch gearbeitet. Also nicht nur gedreht. Natürlich haben wir gedreht und hatten unsere Themen, die wir jeden Tag bearbeitet haben. Trotzdem haben wir ganz normal als echte Praktikantinnen auf dem Bauernhof mitgearbeitet. Das hieß auch auf dem Bauernhof wirklich schlafen. Also wir sind auch dort geblieben. Wir sind nicht ins Hotel gefahren oder so, was man ja heutzutage auch oft macht. Das war richtig echt noch. Und wir sind morgens um 4 mit den Landwirten aufgestanden, haben dort alles mitgemacht, jede Arbeit mitgemacht. Manchmal haben die natürlich gedacht, oh Gott, die beiden werden uns hier nicht helfen können. Aber trotzdem haben wir dann vielleicht kleinere Arbeit gemacht und haben mitgeholfen. Nur es ist, da habe ich zum ersten Mal, ich hatte schon immer ganz großen Respekt vor Landwirten, da habe ich jedoch wirklich dort gelebt und gesehen, was das einfach für eine Verantwortung ist, was das für ein Leben ist, was das für eine Leistung ist, was all die Landwirte in Deutschland für uns täglich leisten. Das hätte ich so nie zu schätzen gewusst. Und das ist für mich seitdem einfach so ein bewundernswerter Beruf. Das ist ja gar kein Beruf. Also man wird ja auch teilweise reingeboren. Und das sind auch Menschen, die also so hart arbeiten, egal ob sie das körperlich machen. Es ist oft eine Mischung aus körperlicher und geistiger Arbeit. Also viele Landwirte sind studierte, schlaue Menschen. Da kann man gar nicht sagen, hier, ne, was man ja auch manchmal hört, ach, der Bauer oder so. Es ist ja eine Unverschämtheit, Landwirten gegenüber sowas überhaupt zu äußern. Und die können auch nicht einfach sagen, so, ach du, jetzt machen wir mal hier schön 4 Wochen Urlaub. Die Milchkühe, die regeln das, die managen das schon selber. Was man da alles bedenken muss, auch wenn man Kinder hat und wie toll das Leben auf dem Land ist einfach. Also ich bin ja selber auf dem Land aufgewachsen, nicht auf dem Bauernhof, aber sehr ländlich, sehr behütet. Der Schulweg war auch bestückt mit Kühen und Feldern und Rapsfeldern. Und einfach so dann in der Zeit, während dieses witzigen Drehs, aber trotzdem so schöne Dinge zu erleben, das war toll.
Wenn es nicht die Medienkarriere geworden wäre, was wärst du geworden? Tierärztin oder Landwirts oder Landwirtin?
Ich habe mich das auch schon ein paar Mal gefragt. Man weiß ja nie genau, in welche Richtung das Leben lang gegangen wäre. Also gewünscht hätte ich mir etwas mit Menschen und Menschen, denen ich helfen kann oder etwas beibringen kann. Das war so mein Grundwunsch. Und irgendwie ist es ja in Erfüllung gegangen. Also ich bringe denen gute Laune bei. Mhm. Nein, gute Laune. Also Entertainment ist ja auch etwas, was man bekommt und was ist ja auch eine gewisse Art von Kunst und Unterhaltung. Und das ist ja auch Kultur und man hat einfach mit verschiedenen Menschen in verschiedenen Projekten eine gute Zeit, ob man ein Produkt oder eine Dienstleistung weiterbringt oder halt eine Show oder vielleicht sogar einen Podcast. Ja, und das ist, ich finde es schön, wenn Menschen eine gute Zeit haben, in eine andere Welt abtauchen können und im besten Fall noch hier und da etwas lernen.
Wie so ein trojanisches Pferd, was man in den Kopf schiebt. Durch Spaß und Lachen vielleicht noch ein bisschen Wissensvermittlung oder sowas. Das ist schon schön.
Ich habe mal auch ein Buch geschrieben, so ein Motivationsbuch. Da sind auch so ein paar Tipps und Tricks.
Ich habe dir letzte Woche verraten, dass ich das Gefühl habe, ich bin getrieben. Jetzt du machst das bei mir, du schaffst das ganz intelligent. Du sagst, ja, das mache ich mal so. Ja. Aber eigentlich habe ich dann doch das Gefühl, dass du in gewisser Art und Weise getrieben bist, dass du alles mal gemacht haben willst, oder? Also ich habe das Gefühl, dass du, früher hätte man gesagt, Hans Dampf in allen Gassen, Jack of all trades oder sowas. Also lotest du deine Grenzen aus oder hast du so viele Talente, die du bespielen möchtest? Oder also ich persönlich bin, glaube ich, nicht verdächtig, ein Buch zu schreiben. Ich wüsste gar nicht, über welches Thema. Du findest das Thema allerdings und bist dann so drin. Ich finde das faszinierend.
Also ich finde es immer schön, das Leben so selbst in die Hand zu nehmen. Also ich merke einfach, das ist ein Drang, der in mir ist. Also ich hatte vor 3 Jahren dann den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich das Buch geschrieben und dann war ich fertig. Und ich so, ja, und was macht man jetzt? Dann google ich einfach, was macht man denn jetzt? Wie kann man denn ein Buch vermarkten?
Du hast das ohne Partner gemacht. Also du hast keinen Verlag und gar nichts. Du hast einfach mal geschrieben.
Genau. Und dann aber habe ich einen Verlag gefunden. Also ich habe dann auch einen Verlag gefunden und dann sind wir zusammengekommen und haben das Buch rausgebracht. Also es ist so, auch das mit dem Parfum oder auch eine Fernsehidee zu haben, ein Format, natürlich nicht bei allen Projekten. Also ich werde auch, klar, ins Boot geholt, super oft natürlich. Trotzdem möchte ich nicht so ganz in meinem Leben komplett das Ruder oder das Steuer abgeben und einfach nur so, also oft ist es ja im Fernsehen so, eigentlich musst du sitzen und warten, irgendwer klopft schon und fragt dich, willst du das hier machen oder jenes? Und ich versuche das, soweit es möglich ist, aktiv selbst zu gestalten.
Bist du ein Kontrolletti?
War ich sehr, aber das bin ich nicht mehr. Das, weil das macht einen wahnsinnig, ein Kontrolletti zu sein. Und alles, ja, alles kontrollieren zu wollen und alles versuchen, so, dass man wirklich den Überblick komplett behält, weil das geht gar nicht. Ich versuche natürlich überall drüber zu schauen und zu wissen, was passiert gerade, auf welchem Status sind wir oder was ist gerade aktuell. Ich arbeite aber auch gerne. Also ich habe schon immer gerne gearbeitet. Ich habe immer Spaß gehabt bei der Arbeit und immer gerne Kontakt gehabt mit Menschen. Ich habe auch während der Zeit in der Schule, also auch während der Abiturzeit, hatte ich auch immer Jobs nebenbei. Ich habe immer gekellnert, immer in Boutiquen gearbeitet, immer Dinge gemacht, die so irgendwie Spaß machen.
Wenn mal deine, das kommen wir gleich jetzt mal, wir machen jetzt wie beim Quartett. Wir machen jetzt
die Jobs, die man hatte.
Abwechselnd Jobs sagen.
Okay, also sollen wir anfangen, wir müssen das ja irgendwie ordnen. Sollen wir anfangen also mit dem allerersten Job als Kind?
Oh Gott, das schafft. Ich würde es gerne nicht chronologisch machen, weil ich glaube,
ich versuch's mal. Du hattest mehr.
Wollen wir abwechselnd?
Ja.
Auf geht's, du fängst an.
Erster Job, Babysitterin.
Zeitung austragen.
In einem Restaurant kellnern.
Autohaus-Wachdienst.
Autohaus-Wachdienst.
Total bescheuert, ja.
In einer Boutique Kleidung verkaufen.
Lavalampenverkäufer.
Nur Lavalampen.
Ja, also ich bin tatsächlich, also es
warte
war
mal, Lavalampen wurden immer in den Geschäften verkauft,
ja,
wo auch unter der Ladentheke Substanzen verkauft
nein,
wurden
nein,
für
nein,
die
nein,
geistige
nein.
Erweiterung.
Nein, das stimmt, es war kein Kifferladen.
Genau, das
war,
meinte
nein,
ich.
Es war ein Interior-Shop bei uns in Hildesheim und ich sage deswegen Lavalampen, weil das, was am meisten gegangen ist in diesem kleinen Laden, waren diese Matmos-Lavalampen in lila, orange und so. Und ich hatte vorhin all den anderen Sachen keine Ahnung und dann hat mir die Besitzerin, die mich angestellt hat, eigentlich nur zum Kassieren, hat dann gesagt, okay, wenn du dir, also die Beratungsgespräche machst du bitte nur noch, also ich warte nicht auch sehr lange, weil die wollen ja auch immer, dass Sachen eingepackt werden. Und das sah bei mir immer so scheiße aus. Ich habe immer gefragt, wollen Sie es eingepackt haben?
Bitte
und dann kommen
nicht
die, und dann sagen die ja, sehr gerne. Und ich so, oh scheiße, okay. Und dann habe ich das dann genommen und habe das dann wirklich, also ich habe mir wirklich Mühe gegeben und habe dann gefaltet
oh,
und
nein.
hier und da und Tesafilm. Und dann habe ich das dann so,
hässlich.
Und dann habe ich das Paket rübergegeben und gesagt,
dich geschämt schon?
Ich habe immer gesagt, es tut mir leid.
Der Bernardiner hat sich draufgesetzt.
Die haben wir daneben gestanden. Die meisten haben gesagt, nee, warten Sie, ich mach's doch selbst.
Och nein, so
okay, deswegen,
schlimm.
Deswegen sage ich Lavalampenverkäufer, weil da habe ich mich ausgekannt und das lief immer ganz gut.
Lavalampenverkäufer. Motivationscoach für Auszubildende. Wie ich daran
krass.
Gekommen bin, das ist, weiß ich auch nicht, aber ich habe das echt eine Zeit lang, ich habe das bestimmt 4 Jahre lang gemacht.
Kellner im Golfclub.
Cool. Mhm. In einer umgebauten Schwimmhalle, die später, ja, jetzt kommt's, in einer umgebauten Schwimmhalle, die als Bar benutzt wurde, als Barkeeperin arbeiten.
Ah, was gab's da? Den Cocktail-Swimmingpool?
Ja, Daniel.
Nein, nicht dein Ernst.
Ein blauer Cocktail namens Swimmingpool. Und auf der Karte unter der Theke stand dann, was man da halt reinschmeißen darf. Mhm. Ne, wir waren ja, keiner von uns hatte irgendeine Art von Ausbildung in Cocktails mischen. Ich habe so oft das Problem gehabt, diese beiden Teile voneinander zu trennen, weil du die ja gar nicht so gerade aufeinander stecken kannst.
Ah, diese Metallaufsätze.
Diese
quasi,
Metallaufsätze, ja. Die sind ja, die ploppen ja so schief aufeinander und dann überhaupt den Shaken zu bekommen. Das habe ich gemacht.
Und aber
ich habe
auch
da
so lustige Leute so, ich hätte
bekommen.
Gern Cocktail, Sex on the Beach. Solche Leute, ne? Die
ja.
Sind, ja,
auch,
genau.
auch den Cocktail gab es gruselig. Und viele haben den Cocktail Zombie bestellt. Zombie hieß er, glaube ich.
Ist das nicht so ein kleiner zum Anzünden?
Nee, das war etwas mit Espresso und Alkohol. Also ich habe die Mischungen jetzt nicht mehr ganz wirklich präsent, aber das war eine witzige Location am Strand, also auch in Travemünde. Es gab dort früher eine Schwimmhalle, die Aquatop hieß und die wurde halt in eine umgebaut und dann war es eine coole Bar und das war the place to be und da habe ich natürlich gearbeitet.
Stark, sehr
stark,
gut.
Stark.
Was habe ich noch? Kantine im Stadttheater habe ich gearbeitet.
Ich glaube, Daniel, also wenn.
Da hast du das Spiel schon gewonnen. Wüsste,
ich würde sagen, wir sollten einfach die Sendung für heute beenden.
Weil du gewonnen hast.
Ja.
Sind wir schon wieder fertig?
Schon lange.
Nicht dein Ernst. Aber wir haben doch gerade erst angefangen.
Ich weiß, schon wieder. Es kann nicht wahr sein. Daniel, was machen wir? Wir müssen diese Sendung einfach verlängern. Diese 4 Folgen sind absolut zu wenig. Das kann nicht sein.
Wie können die denn jetzt schon wieder...
Man kann doch nicht so 2 Laberbacken mit 4 Sendungen abspeisen.
Das ist eine Unverschämtheit.
Das ist doch eine Unverschämtheit.
Wir können auch bis Weihnachten durchmachen.
Machen wir.
Ich habe ganz kurz noch, ich habe diese Punkte, die ich gerne mit dir abarbeiten möchte.
In Sendung 3?
Ja.
Mach schon mal einen Cliffhanger, Daniel.
Wenn wir in der WG wohnen würden, wie wärst du? Wann hast du das letzte Mal geweint? Und was macht dich aggressiv? Das würde ich gerne wissen.
Das ist ja mal eine Kombination. Klingt wie Matthias mit Marmelade. Also, und Banane.
Ja, dann bis nächste Woche, würde ich sagen.
Tschüss.
Tschüss. Gürre, schürres. Heißt übrigens bis zum nächsten Mal, ne? Oder auf bald. Gut.
Das heißt so, wir sehen uns. Ja. Gürre, schürres.
Ja, tschüss.
Na, wie war's?
Die Zeit verfliegt. Ich habe das Gefühl, wir reden kaum. Und dabei reden wir super viel, aber... Wir streifen so viele Felder, bei denen wir so durchballern wie so ein D-Zug und dann machst du eine Vollbremsung und willst dann aber darüber nochmal sprechen. Und wer immer noch im Kopf, bin ich immer noch bei der Schule. Haben wir nicht bei der Schule angefangen die Woche? Und ich habe noch so viele Fragen eigentlich, aber dann ergeben sich so viele schöne Themen, die man daraus ableiten kann. Ich habe also schon das Gefühl, dass jetzt, ich grabe gerne, ich habe, guck mal, solche Sachen wie emotionale Zustände, also ich will wissen, was macht sie wütend, also sie wirkt so extrem aufgeräumt und ausgeglichen. Ich würde gerne wissen, wer sie aus der Reserve lockt oder was sie aus der Reserve lockt.
Jetzt sitze ich schon zum zweiten Mal mit dem lieben Daniel zusammen und es war gerade so ein bisschen wie, hey, wir kennen uns ja jetzt schon seit 10 Jahren. Ich freue mich total, dass wir uns hier so gefunden haben, weil ich glaube, so natürlich, vielleicht hätten wir uns mal auf einer Veranstaltung getroffen und auch Hallo gesagt, aber so würde man sich ja niemals kennenlernen. Sehr vertraut und mir macht's immer noch Spaß.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Hallo!
Wir sind Sophia und Dimi von Willkommen im Club.
Wir sind beide selbst queer. Gemeinsam mit euch tauchen wir ein in die queere Community.
Über die wollen wir nämlich so viel wie möglich herausfinden. Zum Beispiel, wie klappt das Coming Out? Läuft bei queerem Dating was anders? Oder worauf solltet ihr dabei achten?
Ich habe auch mal gedatet auf dem Dorf. Ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen Oberallgäu. Ich hatte das Gefühl, dass jede queere Frau jede andere queere Frau kannte und gefühlt, alle auch schon untereinander mal so durchrotiert haben.
Wir nehmen euch an Orte der queeren Community mit, an denen ihr vielleicht noch nie wart, zum Beispiel auf eine sexpositive Party.
Da kriegt wer einen Blowjob und die Person, die einen Blowjob gibt, wird von hinten geküsst von einer anderen Person und auf dem Ass gehauen.
Wir sprechen aber auch über Probleme und Struggles innerhalb und außerhalb der Community. Zum Beispiel, wie schlimm die Situation für LGBTQIA+ in den USA gerade ist oder warum bisexuelle Menschen so oft nicht ernst genommen werden. Das passiert mir auch wirklich oft. Das ist mir auch schon in einer Beziehung passiert, dass einer meiner Ex-Freunde so gesagt hat, ja, aber bist du denn wirklich bi? Und das geht mir schon nicht so gut rein, muss ich sagen.
Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge und für die Zeit dazwischen findet ihr uns auf Instagram. Da klären wir auf, berichten über aktuelle queere News und diskutieren mit euch. Und warum machen wir das? Weil wir beide uns mit vielen Fragen und Themen schon oft sehr alleingelassen gefühlt haben.
Ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich viel Wissen über die Community. Und mir ist halt oft hier dann aufgefallen, dass ich ein Gespräch nicht mitreden konnte. Mhm. Ich war zwar so Teil vom Kreis, aber konnte nur so zuhören und nichts sagen, weil ich so gedacht habe, ich würde es am liebsten gerade googeln. Mhm. No idea, was sich hinter diesem Begriff gerade verbirgt.
Egal ob queer oder nicht, ihr seid alle
willkommen im Club.
Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.